Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
1,1 Millionen Flüchtlinge kamen 2015 nach Deutschland. Das ist fast die Einwohnerzahl einer Großstadt wie München. Die geflüchteten Menschen suchen immer noch Zuflucht und eine neue Heimat. Die Reaktionen darauf? Teils wird Hilfe angeboten, teilweise wird aber auch gehetzt. Gegen Menschen, die all ihr Hab und Gut hinter sich gelassen haben, weil sie den Krieg oder die Verfolgung sonst vielleicht nicht überlebt hätten. Ja, in dieser heutigen Sondersendung von Micro Europa Tübingen geht es mal wieder um das Thema der Flucht. Wir finden nämlich, diese Angelegenheit ist es wert, ihr noch mehr Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Auch wenn die Nachrichten das Thema zunehmend vernachlässigen. Ihr hört die Wüstewelle auf 96.6 und als Livestream im Internet. Ich heiße Theresa Krampfl. Die heutige Sendung besteht aus zwei größeren Beiträgen. Beide sind als Werkstücke im Bachelorstudiengang Medienwissenschaft an der Uni Tübingen entstanden. Es geht einmal um die baden-württembergische Stadt Pforzheim und ihre Asylsuchenden. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit einer spannenden Frage, die uns alle betrifft. Und diese lautet: Wie weit ist jeder Einzelne von uns mitverantwortlich für die Flüchtlingskrise? Ihr hinter den Radios, fühlt ihr euch schuldig? Inwiefern ist Europa Verursacher dieser Krise? Waffenexporte, Konsumverhalten oder Ausbeutung, mögliche Faktoren, die uns und vor allem Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, in diese Situation gebracht haben. Ihr hört nun, wenn das Elend anklopft, ein Radiofeature von Svetlana Magasowa.
Ob Deutschland und die EU irgendeine Rolle spielen bei dem ganzen Flüchtlingsproblem, also warum überhaupt Flüchtlinge hierher kommen möchten?
Naja, weil wir eben sehr viel Wert auf die Menschenrechte legen und es einfach, finde ich, gerade wenn so schlechte Bedingungen dort sind, auch unsere Pflicht ist, für die da zu sein.
Deutschland ist ja auch ein sehr attraktives Land und dadurch zieht es ja auch Flüchtlinge an.
Also die Verantwortungsfrage finde ich schwierig. Ich finde aber, das ist allein schon eine humanitäre Frage. Wenn man Tausende von Bootsflüchtlingen hat, lässt man die nicht vor seiner eigenen Küste ersaufen. Das ist allein schon deshalb eine Verantwortung, dass man einfach Menschen nicht sterben lässt.
Ich denke, dass Deutschland viel Mitschuld trägt, auf jeden Fall, weil wir die auch ziemlich ausbeuten, die Länder. Und das bringt die natürlich auch in die Situation oder auch die Militärinterventionen, die da gemacht wurden durch den Westen, auch durch Deutschland, die die in die Situation gebracht haben, dass die da auch flüchten müssen, ja.
Ich denke, Deutschland trägt insomit eine Mitverantwortung für die große Masse an Flüchtlingen. Insofern sie auch, obwohl es nicht erlaubt ist, in Krisengebiete Waffen exportieren, die diese Konflikte dort weiter anheizen.
Ob Deutschland und die EU Ursache daran tragen, dass es Flüchtlinge gibt, bin ich mir sicherlich. Ich meine, wenn man unser Konsumverhalten anguckt, wir wollen alles günstig haben, so günstig wie möglich. Und das muss irgendwo herkommen, meistens aus Dritte Weltländern, auch wenn es das jetzt nicht mehr gibt, Dritte Welt. Aber man weiß, was gemeint ist. Von dem her sicher, jeder Einzelne dadurch. Einfach ja.
Warum Flüchtlinge ihr Land verlassen? Wahrscheinlich wegen verschiedener glückliche Umstände, so Krieg oder Hungers, Nöte, Leid, Terror, Verfolgung in politischer oder humanitärer Hinsicht.
Krieg, Vertreibung, die daraus entsteht, wirtschaftliche Not.
Krieg oder wirtschaftlich so schlechte Zustände, dass einfach ein Leben dort in menschenwürdigen Verhältnissen nicht möglich ist.
Ich heiße Ahmed, ich komme aus dem Iran. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland und ich wohne in Tübingen. Leider kann ich Noten lesen, nur ich kann hören und dann spielen. Ich habe erst einmal gedacht, ich muss erst einmal Deutsch lernen und dann ich will einen Unterricht nehmen. Also das ist mein Traum, mit Noten spielen.
Arian Schiffer-Nasseri und arbeite in der Evangelischen Fachhochschule in Bochum. Dort bin ich Hochschullehrer für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozial- und Migrationspolitik. Der Schwerpunkt Flüchtlingspolitik wird auch für soziale Berufe, insbesondere soziale Arbeit und Sozialpädagogik mit der zunehmenden Zahl von Flüchtenden in Deutschland auch immer bedeutsamer. Hier geht es darum, einerseits auf praktischen Handlungsansätzen, Methoden, Handlungsfelder, Aufgaben der Flüchtlingsarbeit kennenzulernen. Zum anderen ist aber auch Teil dieses Studiengangs, dass Studierende überhaupt die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen von Flucht und die Kalküle der bundesdeutschen Flüchtlingspolitik begreifen lernen. Und das ist meine Aufgabe. Wenn man die Frage der Veränderung der Flüchtlingsproblematik betrachtet, kann man oder muss man erstmal sagen, dass sich verändert hat, vor allen Dingen in den letzten Jahren, das Ausmaß der Flüchtenden, die schiere Zahl. Im letzten Jahr sind über 59 Millionen Menschen weltweit geflüchtet. Das war in 2 Jahren hintereinander Weltrekord, die höchste Flüchtlingszahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Und damit, denke ich, kann man auch sagen, ein Ausdruck der Weltlage oder ein Ausdruck des Zusammenhangs von Weltlage und Flüchtlingsfrage, nämlich die steigende Anzahl der Kriege und die globale Krise, die den Menschen ihre Lebensgrundlage nimmt.
Deutsche Sprache wirklich schwer für uns, weil wir haben andere Schrift und andere Sprache. Das ist ganz anderes für uns. Aber man kann das. Das ist Leben.
Es hat sich, wenn sich die Qualität oder die Quantität in diesem Sinne verändert hat, an der Qualität leider gar nicht so viel geändert. Flüchtlingsproblematik ist überhaupt kein neues Phänomen und dass massenhaft Menschen global ihre Heimat verlassen müssen, gehört offenbar zu dieser Weltordnung, zumindest in den letzten 20, 25 Jahren, systematisch dazu. Über 30.000 Menschen sollen allein bei dem Versuch der Überfahrt von Afrika nach Europa in diesen letzten 20 Jahren ihr Leben verloren haben. Insofern kein neues Phänomen. Und in dem Sinn hat sich zunächst mal eigentlich nicht viel geändert.
Das war schwierig für mich. Ich war in Türkei, ich war Flüchtling in Türkei. Und dann, das war eine lange Geschichte. Und dann, wir haben bezahlt, ja, eine Leute. Und dann, wir haben nach Deutschland geflohen. Wir hatten keine Ausweise, wir hatten, das ist alles gefährlich. Aber wir mussten rausgehen. Ich konnte nicht hier bleiben. Und ich, bei mir egal, wie gehe ich, Deutschland oder ich wollte nur nach Europa gehen, Deutschland oder irgendwo.
Ja, mein Name ist Jannis, ich bin 20 Jahre alt und studiere jetzt hier in Tübingen. Und ich bin jetzt seit 2 Jahren bei Amnesty International und bin aktiv vor allem allgemein in der Hochschulgruppe, aber speziell auch in der Menschenrechtsbildung und auch im AK Flüchtlinge. Wir haben ja jetzt seit längerem schon einen stärkeren Anstieg, was die Flüchtlingszahlen angeht. Auf Deutschland bezogen muss man sagen, es gab in den 90er Jahren schon mal so eine Phase, wo auch wirklich 400.000 Asylanträge im Jahr gestellt wurden. Das sind wir jetzt gerade dabei, das zu überschreiten. Und auf Europa bezogen und global ist ein Anstieg von Flüchtlingen, wie wir bisher tatsächlich noch nicht hatten.
Deutschland, die Europäische Union präsentieren sich gerne als Retter, als hilflos überforderte Mächte im Kontext der Flüchtlingsproblematik. Wenn man in der Europäischen Union fernguckt, erscheinen Flüchtlinge fast grundlos auf dem Mittelmeer. Die EU tritt meistens überhaupt erst in der Funktion einer Seenotrettung auf den Plan. Völlig außer Acht gelassen werden in diesem Zusammenhang die militärischen, politischen und vor allen Dingen die ökonomischen Erfolgsmaßstäbe und Erfolgsbemühungen, Konkurrenzanstrengungen der Europäischen Union, insbesondere Deutschlands, die dazu führen, dass weltweit Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Bevor man überhaupt von Krieg oder politischen Konfrontationen spricht, zunächst mal darüber, dass ein weltweiter Kampf um den Weltmarkt geführt wird und Deutschland erklärtermaßen als Exportweltmeister oder Exportvizeweltmeister sich in der globalen Konkurrenz um Wachstum gegen andere Unternehmen und gegen andere Nationalökonomien durchsetzen will und damit in diesen Ländern Lebensgrundlagen zerstört. Sei es durch den Export billiger Waren, sei es durch den exklusiven Zugriff auf Rohstoffe, sei es durch die Benutzung billiger Arbeitskraft in lohnintensiven Branchen, um dann die entsprechenden Produkte hierhin zu importieren.
Wir sind Flüchtlinge und wir hatten auch Familie und wir haben alles verlassen in unserem Land. Wir müssen das wegen politischer oder das ist so viele Probleme für diese Leute sind hier. Aber wenn wir hier gekommen, wir haben zum Beispiel, wir haben Geld, wir haben Essen, wir haben alles. Wir müssen jetzt Danke sagen für Deutschland.
Als Rohstofflieferant, die Beurteilung ganzer Staaten und Weltregionen darauf hin, was sie für den Weltmarkt zu liefern haben an Rohstoffen, Arbeitskräften oder vielleicht auch eben gar nichts, führt dazu, dass jene Weltgegenden, in denen sich für den Weltmarkt nichts Attraktives finden lässt, zunehmend verfallen, während sie im Ost-West-Gegensatz noch von strategischer Bedeutung waren, zum Beispiel Afghanistan, zum Beispiel Somalia, werden solche Regionen jetzt eigentlich von den westlichen Ordnungsmächten ökonomisch für wertlos und politisch für uninteressant befunden und verfallen bis zu einem Stadium, der dann als Failed State eingeordnet wird. Es ist also nicht so rum, dass es ein Interesse an der Zerstörung oder Ruinierung dieser Staaten oder Weltgegenden gibt, sondern umgekehrt, diese Zerstörung und Ruinierung ist die Folge des globalen Verwertungsanspruchs der führenden Mächte.
Ich komme aus dem Libanon. Ja, ich habe mein Land verlassen wegen. Gibt es bei uns eine Gruppe, heißt diese Hezbollah? Kennen Sie Hezbollah? Hezbollah? Und meine Onkel dort arbeiten mit Hezbollah. Der wollte mich auch kämpfen gegen Israel und so. Deswegen habe ich abgehauen.
Natürlich sind die dargestellten Zusammenhänge keine Naturnotwendigkeiten. Natürlich sind sie nicht unabänderlich. Im Gegenteil, worauf ich verweisen wollte, ist, eine solche Weltordnung beruht auf Gewalt und beruht ja die ganze Zeit auf dem dauerhaften Einsatz dieser Gewalt durch die führenden Industrienationen, insbesondere die USA und ihre Bündnispartner in der NATO. Es ist ja gerade nicht so, dass das ein Sachzwang ist, gegen den niemand was tun kann, sondern eine erzwungene Sache, die auch stets aufs Neue erzwungen werden muss. Die Zahl der Kriege, die Zahl der diplomatischen und außenpolitischen Konfrontationen nimmt zu. Insofern ist es natürlich möglich und meines Erachtens auch wünschenswert, dagegen etwas zu tun, indem sich vor allen Dingen die Menschen in diesen Ländern, Deutschland, USA, NATO-Staaten, gegen die militärischen Interventionen, gegen die außenpolitische Einflussnahme ihrer Staaten auf den Rest der Welt wehren. Man könnte mal schlicht fragen, was habe ich als US-Amerikaner davon, dass die USA eine Weltmacht sind? Vielleicht nicht mal eine Gesundheitsversorgung. Was habe ich davon als deutsche Putzfrau, dass die Bundesrepublik zunehmend eine wichtige Rolle in der Welt spielt und auf allen Regionalkonferenzen Südostasiens an der Sicherheitsarchitektur mitschmiedet? Und dann sollten, das würde ich den Menschen empfehlen, sollten sie in ihrem eigenen Interesse sagen, so viel Krieg, so viel außenpolitische Konkurrenz, so viel Wachstumsbestrebungen unserer Staaten auf Kosten unserer Arbeitskraft, auf Kosten unserer Freizeit und am Ende vielleicht sogar auf Kosten unseres Lebens, das können wir uns gar nicht leisten.
Und Zigwarin wollte mich nach Libanon wieder ab, zurück, ja. Aber was soll ich machen? Ich weiß nicht. Die sagen, du musst Deutschland verlassen. Ich mache jetzt gerade Schule und dann, ich weiß nicht, vielleicht kommt Polizei morgen früh, dann abschieben nach Libanon. Das ist scheiße.
mein Name ist Heike Hensel. Ich bin Bundestagsabgeordnete hier aus Tübingen für die Fraktion Die Linke und Mitglied im Entwicklungsausschuss. Das heißt, ich beschäftige mich mit Entwicklungsfragen, Handelsfragen, mit Außenpolitik. Und ich bin auch, leite auch den Unterausschuss für die Vereinten Nationen. Das sind die Bereiche, die ich bearbeite im Parlament. Die Frage der Prognose, wie sich die Flüchtlinge entwickeln, muss man natürlich dazu sagen, bei weltweit 60 Millionen Flüchtlingen kommen gerade mal 3-4% überhaupt in Europa an. Also wir diskutieren jetzt in Europa die Frage, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln, was ist die Prognose, aber weltweit haben wir dieses Problem schon lange, dass Menschen auf der Flucht sind, und ich denke, das wird auch weiterhin anhalten, wenn die Politik, die wir bisher gemacht haben, die die Regierungen machen, wenn das alles so weitergeht. Und ich glaube, darüber müssen wir viel mehr diskutieren, ob wir auch bereit sind, dann etwas an dem Verhalten, an der Wirtschaftspolitik, Außenpolitik hier in Europa zu ändern. Dass wir politisch wirklich eine Außenpolitik jetzt forcieren, die auf die Konfliktlösungen geht und die nicht weiter Öl ins Feuer gießt mit Unterstützung von Rebellengruppen, zum Beispiel in Syrien, mit Waffenlieferungen an die Nachbarstaaten. Hier gibt es so viel Interessen in der Region, und wenn man sich immer nur nach diesen Interessen richtet, dann wird man diesen Konflikt zum Beispiel nicht lösen und den Krieg auch nicht beenden. Also eine aktive Friedenspolitik zu entwickeln, die alle an einen Tisch bringt und die endlich auch mal Druck ausübt auf die verschiedenen Staaten, die dahinter stehen. Ohne da eine Umkehr werden wir weiter diese Krisenherde sehen, und die produzieren immer neue Flüchtlinge.
Man spricht viel über Europa, und Europa, man denkt nicht, dass man hier kommt und erstmal in einer Asylunterkunft landet. Und dass man erstmal, wenn man auch aus Irak ist und Muslim, das muss erstmal ein paar Jahre sitzen im Asylunterkunft, bis er die Entscheidung fällt.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt diese Bewegungen, die da sind, die Menschen, die Flüchtlinge unterstützen und die aber die Fragen stellen, was ist eigentlich mit den Fluchtursachen, ja, dass wir diesen Druck verstärken in Fragen der Außenpolitik und natürlich auch in Fragen der Handelspolitik. Also hier gibt es viele soziale Bewegungen in den afrikanischen Ländern, aber auch in Europa, die sagen, wir brauchen endlich ein anderes Handelssystem, gerechten Handel. Wenn die EU ihre großen ermöglicht nach wie vor, dass die großen Fischtrawler aus Holland, aus Frankreich und anderen Ländern vor den Küsten Westafrikas fischen und damit arbeitslose Fischer produzieren, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn diese Menschen keine Perspektive mehr haben. Also hier braucht es ein großes Umdenken, und wir müssen unsere Wirtschaftsordnung, unsere Handelsordnung radikal hinterfragen. Und hier, glaube ich, gibt es schon eine große Chance, weil wir erleben über TTIP, die Diskussion um TTIP und CETA, dass die Menschen hellhörig geworden sind, was Handelsfragen angeht. Also ich bin trotz alledem optimistisch. Wir müssen uns nur gut organisieren und das einfordern von der Regierung. Stopp der Rüstungsexporte, aktive Friedenspolitik und eine gerechte Handelspolitik.
In der letzten Zeit ist in Deutschland immer wieder oder vor allem immer im größeren Ausmaß Bereitschaft entstanden, sich eben auch für Flüchtlinge einzusetzen, weil das Thema immer mehr in den Medien war, weil eben ein größerer Bedarf ist einfach an Ehrenamtlichen. Und wenn man sich jetzt eben einsetzen will, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um sich eben für Flüchtlinge einzusetzen. Da gibt es viele Initiativen. Es haben sich seit letzter Zeit auch viele neue gegründet. Das können einmal sein, dass man bei dem lokalen Asylzentrum eben nachfragt, ob die Hilfe brauchen, was eigentlich fast immer der Fall ist. Es kann sein, dass eben speziell für Nachhilfe eben im Bereich Deutsch, dass dort eben immer Lehrer gesucht werden oder zur Kinderbetreuung oder insgesamt einfach um Flüchtlinge zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sie nicht abgeschottet in Asylheimen wohnen müssen, sondern eben auch einbezogen werden mit in das Leben. Und das wünschen die sich eben auch, weil sie sich sonst ausgegrenzt vorkommen. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, sich zu engagieren. Ich glaube, es hilft wirklich den Flüchtlingen, und ja, traut euch.
Wenn das Elend anklopft, das war ein Radio-Feature von Svetlana Magasowa. Deutlich wurde ganz klar, ja, Deutschland und Europa sind stark daran beteiligt, dass es zu solch einer Situation überhaupt kommen konnte. Und ja, diese Probleme sind alle nicht neu. Es gibt sie, seitdem es die Menschheit gibt. Jetzt können wir nur versuchen, endlich daraus zu lernen und die gleichen Fehler nicht wieder zu begehen. Also, ihr habt es gehört, es ist noch nicht zu spät, sich zu engagieren und mit anzupacken. Schreibt uns eure Anregungen gerne über Facebook unter Mikro-Europa Tübingen oder über unsere Website www.mikro-europa.de. Ihr hört Mikro-Europa Tübingen auf der Wüstewelle.
بس مش ابيض وعيونه مسكرين ليش تركني واخد معه اختي حنين يا ماما شو ما مرضي علي قولي شو اللي بيصير حوالي يا ماما فتحي عيونك سمعيني صوتك ماما ماما
Micro Europa.
Micro Europa.
Das Tübinger Bandprojekt Vollklang mit Thüringer 3. Live in Konzert anlässlich der Tübinger Kulturnacht am 7. Mai 2016. Hier bei Mikroeuropa geht es heute um das Thema Flüchtlinge und die Ursachen einer Flucht. Genauer gesagt wollen wir uns jetzt auf eine bestimmte Stadt fixieren. Jeanne Sidney Lutz hat sich für ihre Bachelorarbeit längere Zeit mit der Stadt Pforzheim und ihren Asylsuchenden beschäftigt. Pforzheim liegt nordwestlich von Stuttgart und hat ungefähr 116.000 Einwohner. In den letzten Jahren sind, wie an vielen Orten, sehr viele Flüchtlinge dort angekommen. Die Unterbringung war nicht immer einfach. Auch jetzt kämpft die Stadt noch mit überfüllten Flüchtlingsunterkünften. Es gibt aber trotzdem auch positive Seiten, zum Beispiel das Pforzheimer Willkommensbündnis. Die Stadt will damit weltoffen sein und zuwandernde Menschen willkommen heißen. Ihr hört nun das Radio-Feature Pforzheim, eine Stadt und ihre Flüchtlinge von Jeanne Sidney Lutz.
Deutschland führt in diesen Minuten vorübergehend wieder Grenzkontrollen an den Binnengrenzen ein. Der Schwerpunkt wird zunächst an der Grenze zu Österreich liegen.
An einer Autobahn im österreichischen Burgenland hat die Polizei in einem Lastwagen mindestens 20 tote Flüchtlinge gefunden.
Buhrufe für Angela Merkel. Kaum angekommen in Heidenau, zeigen rechte Demonstranten der Kanzlerin, was sie von ihrem Besuch im Flüchtlingsheim halten.
In Sachsen hat eine skandierende Menge einen Bus vor einer neuen Asylbewerberunterkunft blockiert. Die 100 Leute riefen dabei den Satz, den einst DDR-Bürger gegen die Diktatur auf Straßen anstimmten.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Roma haben keine Rechte. Zumindest nicht dort, wo ich herkomme. Wir werden missachtet, getreten, geschlagen, überall mies behandelt. Beim Arzt, im Rathaus, bei der Polizei. Wir sind für alle nur die Zigeuner. So nennen sie uns mit abscheuender Stimme.
Auf dem Weg in den Asylnotfall, titelte die Pforzheimer Zeitung vergangenen Sommer in einer ihrer Samstagsausgaben. Die Ereignisse überschlagen sich. Nicht nur in der knapp 120.000 Einwohner zählenden Großstadt Pforzheim, sondern im ganzen Land Baden-Württemberg, in Deutschland, in Europa. Seit Beginn vergangenen Jahres scheint kein Tag zu vergehen ohne eine Nachricht zum Thema Flüchtlinge. Wer sich täglich über das Geschehen in der Welt informiert, kommt um die derzeit als Krise bezeichnete Ankunft tausender Asylsuchender, vorwiegend aus Syrien und dem Irak, nicht herum. Im Vordergrund stehen dabei meist die Probleme. Schlagworte wie Gutmensch und Wirtschaftsflüchtling sorgen auch in Pforzheim für emotionale Diskussionen. Vor allem online trifft man auf besorgte Bürger, die unter Pseudonymen ihre Meinung kundtun. Der User Blindgänger schreibt am 1. Februar im Internetforum der Pforzheimer Zeitung: Warum spenden denn die sogenannten Gutmenschen nicht einmalig oder mehrmalig 50% ihres Einkommens, um die Situation der Flüchtlinge und Zuwanderer zu verbessern? Warum sollen die zahlen, die dagegen sind, dass hier in unserem Lande unbegrenzt Flüchtlinge und Zuwanderer aufgenommen werden? Ich hab nichts dagegen, hab aber was dagegen, wenn es auf meine Kosten geht. Der Nutzer Dr. Doolittle ist der anderer Meinung. Gewisse humanitäre Verpflichtungen halte ich eben für wichtiger als vieles andere und schon dreimal, solange hier noch so viele Sauereien passieren. Nicht zuletzt hat dies etwas mit einer Kultur zu tun, die unsere Gesellschaft erst einigermaßen menschlich macht. Wenn wir uns von bestimmten menschlichen Grundsätzen verabschieden, dann werden wir dies am Ende alle zu spüren bekommen.
Geboren bin ich in Belgrad. Als ich etwa 14 Jahre alt war, sind wir geflüchtet nach Deutschland. Wir haben es nicht mehr ausgehalten, diesen täglichen Kampf ums Überleben. Ich meine damit nicht, dass man keine Arbeit hat oder dass man zu wenig verdient. Das kann es überall geben. Irgendwie kommt man über die Runden. Ich meine die Menschlichkeit, die es nicht gegeben hat.
Laut der UNO-Flüchtlingshilfe befinden sich derzeit knapp 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Sie fliehen vor Krieg, politischer oder religiöser Verfolgung, Diskriminierung, Gewalt und Armut. 64% von ihnen sind nach Angaben der Organisation Binnenvertriebene. Sie verlassen ihre Heimatländer auf der Suche nach Sicherheit nicht. 33% fliehen ins Ausland. Etwa 3%, das entspricht 1,8 Millionen Menschen, beantragen Asyl. 0,7% passieren dafür die Grenze in die Bundesrepublik, um hier ihren Antrag zu stellen. Im Jahr 2015 zählte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg knapp 442.000 Erstanträge, davon rund 98.000 in Baden-Württemberg. Die Landeserstaufnahmestellen in Karlsruhe, Meßstetten und Ellwangen schickten 1.200 von ihnen nach Pforzheim. Pforzheim. Eine Stadt, die bis heute auf der ganzen Welt für ihre Goldschmiedekunst und ihre Uhrenindustrie bekannt ist. Doch auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Auf der einen Seite die namhafte Schmuckindustrie, große Versandhäuser und eine stolze Zahl an Einkommensmillionären. Auf der anderen Seite die Stadt Baden-Württembergs mit der höchsten Arbeitslosenquote. Rund 48% der 120.000 Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Damit liegt Pforzheim auf Platz 1 in Baden-Württemberg und auf Platz 2 hinter Offenbach in Deutschland. Auch wenn ganze Stadtteile, wie der Haidach, in dem über 10.000 Spätaussiedler leben, Paradebeispiele für geglückte Integration sind, scheinen viele Einwohner Angst vor Überfremdung zu haben. Deutlich wird dies vor allem bei Wahlen. Immer wieder gerät Pforzheim mit seinen Abstimmungsergebnissen in die Schlagzeilen. Bei der Europawahl 2014 fuhr die Alternative für Deutschland in Pforzheim mit 15,4% bundesweit ihr bestes Ergebnis ein. Ähnlich skandalträchtig war 1992 die Auszählung der Landtagswahl. 18,6% der Pforzheimer wählten damals die Republikaner. Wie geht diese Stadt mit ihren Flüchtlingen um? 33% der Asylbewerber in der Stadt stammen aus dem Irak. Viele von ihnen gehören der religiösen Minderheit der Jesiden an, die inzwischen eine große Community innerhalb der Stadt bilden. Rund 27% machen syrische Kriegsflüchtlinge aus. Etwa 23% stammen aus den Westbalkanstaaten, aus Serbien, Albanien, Mazedonien und Bosnien. Laut Statistik kamen die meisten von ihnen mit Hilfe von Schleppern auf dem Landweg nach Baden-Württemberg. Im Idealfall stellten sie bereits in einer der Landeserstaufnahmestellen ihren Antrag auf Asyl. 3 bis 4 Wochen bleiben die mehrköpfigen Familien, alleinstehenden Männer und oftmals auch alleinreisenden Minderjährigen durchschnittlich in den riesigen Lagern, bis ihnen eine elektronische Tafel Auskunft darüber gibt, mit welchem Bus sie in welche Stadt gebracht werden. Führt sie der Weg nach Pforzheim, erwarten sie dort Mitarbeiter des Sozialamts in einer der Gemeinschaftsunterkünfte. Der Gemeinderat hat sich für eine dezentrale Unterbringung ausgesprochen. Laut Pressesprecher Michael Strohmeier gibt es derzeit rund 30 Flüchtlingsunterkünfte in Pforzheim. Davon 7, in denen deutlich mehr als 40 Personen untergebracht sind. Von der Flucht in ein normales Leben. Dabei helfen Milena Kukol und ihre 10 Kollegen von der Diakonie aus dem Fachbereich Asyl- und Flüchtlingsberatung. Im Auftrag der Stadt sind sie für die in Pforzheim ankommenden Flüchtlinge zuständig und unterstützen sie bei ihrem Start in der neuen Stadt.
Beim Ankunftstag werden sie dann von der Stadt Pforzheim, also von dem Sozialamt Pforzheim, in Empfang genommen, direkt in der Unterkunft. Dort findet dann die Anmeldung und die Aufnahme statt. Und wir führen dann eben noch ein Aufnahmegespräch. Und dann sind die Flüchtlinge die nächsten maximal 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung. Und für die vorläufige Unterbringung ist die Diakonie Pforzheim zuständig für die Beratung. Beratung und Begleitung, wobei wir unseren Schwerpunkt schon auf die Beratung legen wollen. Klar, die Leute brauchen Hilfe in ganz verschiedenen Gebieten, so, aber meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist es vor allem wichtig, die Leute so zu unterstützen, dass die hier ein eigenständiges Leben führen können, selbstständig und selbstbestimmt leben können und nicht betüttelt und verhätschelt werden.
Beratungsgespräche bilden einen Schwerpunkt der Arbeit.
Allgemeine Sachen, wie geht man hier zum Arzt, Schulanmeldungen, Kindergartenanmeldungen, bei irgendwelchen häuslichen Konflikten weitervermitteln. Dann natürlich viel Verfahrensberatung. Dann halt natürlich auch noch die Koordination von sämtlichen ehrenamtlichen Angeboten. Also wir haben hier einen relativ großen Pool an Ehrenamtlichen, so, die tätig sind in ganz unterschiedlichen Arbeitsgebieten, so von Hausaufgabenbetreuung über Familienpatenschaften bis hin zu Kegelprojekten. Ja.
Immer mehr Flüchtlinge suchen in Pforzheim eine neue Heimat. Dennoch sieht Milena Kukol nicht das Katastrophenszenario, das viele Befürworter von Obergrenzen für Flüchtlinge zeichnen. Noch einmal Milena Kukol.
Nee, es ist schon so, die Zahlen sind in den letzten Jahren extrem angestiegen, das stimmt schon. Aber trotzdem noch nicht so, also in Pforzheim leben immer noch viel weniger Flüchtlinge als in den 90er Jahren im Balkankrieg zum Beispiel. Da hat Pforzheim schon bewiesen, dass sie noch viel mehr packen können. So. Und wenn man sich auch mal anschaut, wie viele Flüchtlinge prozentual tatsächlich nach Deutschland schaffen oder überhaupt nach Europa schaffen, das ist ein Bruchteil von den Flüchtlingen, die weltweit unterwegs sind. Ne? Und dass, wenn das hier dann so hochgebauscht wird, wir werden überflutet mit Flüchtlingen, das entspricht einfach nicht der Realität, global gesehen. Die meisten bleiben entweder in den Heimatländern oder in den angrenzenden Nachbarstaaten. Aber die allerwenigsten schaffen es nach Europa.
Der Kreis derer, die helfen möchten, stieg in den letzten Wochen kontinuierlich. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung der Stadt Ende September 2015 nannte die Geschäftsführerin der Diakonie, Sabine Joost, die Zahl von 200 Menschen, die sich derzeit aktiv ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren. Zu Beginn stehen einem alleinstehenden Flüchtling 143 Euro im Monat zur Verfügung. Nachdem sie die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen haben, erhöht sich der Satz auf 216 Euro. Erst nach 15 Monaten, ein Zeitraum, in dem viele Asylbewerber aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, die von Flüchtlingsgegnern gern als Wirtschaftsflüchtlinge betitelt werden, schon zur Ausreise aufgefordert worden sind, erhält ein Flüchtling Leistungen auf dem Niveau von Sozialhilfe in Höhe von 392 Euro.
Die Polizei kommt in der Nacht. Normalerweise geht man so, mit dem, was man anhat, kann auch der Pyjama sein. Man wird behandelt wie der schlimmste Kriminelle. Aber bei uns war ein junger Polizist dabei, den ich vom Sport kannte. Wir haben zusammen trainiert. Er hat nicht gewusst, dass ich Asylbewerber war. Er war völlig überrascht, mich zu sehen. Und dann kommen wir nach Mazedonien. Warum also dorthin? Weil uns Serbien nicht wollte? Weil Serbien keine Asylbewerber zurückgenommen hat? Wer weiß. Die mazedonische Polizei sagt, ihr bleibt hier nicht. Sie haben uns in einen Kombi gesteckt und dann irgendwo rausgelassen. Ihr geht diesen Weg, haben sie gesagt. Geht nicht nach links, nicht nach rechts, nur diesen Weg, dann kommt ihr nach Serbien.
Ich möchte ganz klar aussagen, dass Asylbewerber, die vor persönlicher Not, vor Krieg fliehen, bei uns Schutz finden, eröffnete Oberbürgermeister Gerd Hager eine Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema. Auch wenn es für viele überraschend sein mag, dass das Thema Flüchtlinge nicht erst seit gestern aktuell ist, bestätigen die Redakteure Simon Walter und Olaf Leuch-Gerstenmeier von der Pforzheimer Zeitung. Schon in den 90er Jahren waren Hunderte auf der Flucht vor dem Krieg nach Deutschland geströmt.
Da war hier das jetzige Kulturhaus Osterfeld, das frühere Theater, wo auch in einem Seitentrakt die Schule ist. Das war doch kein Kulturhaus, das war Flüchtlingsunterkunft. Und dann kamen die Menschen aus dem Balkankrieg, also vorwiegend aus Bosnien und aus Kroatien. Und das diente als Flüchtlingsunterkunft. Damals hatte Pforzheim, Simon, korrigiere mich, also über 1200 Bürgerkriegsflüchtlinge.
Damals seien die Reaktionen der Bürger weniger abweisend gewesen. Doch seit den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht formieren sich vermehrt Bürgerinitiativen. Zuletzt folgten rund 700 Pforzheimer dem Aufruf einer Bürgerwehr bei Facebook und demonstrierten gegen die Asylpolitik. Die sozialen Netzwerke und die neuen Partizipationsmöglichkeiten der User geben der Diskussion im Vergleich zu früher eine ganz neue Dynamik.
Ich sage immer, das Internet macht schlaue Leute schlauer und dumme Leute dümmer. Ja, es kommt immer darauf an, bei der Vielzahl der Artikel im Internet, wo ich draufklicke, wie ich mich schlau mache, ob ich mehrere Sachen mir rauslasse und stelle oder ob ich mich einfach bloß des Nächstbesten bediene oder dessen, was meine vorgefertigte Meinung schon immer bestätigt hat.
Was früher noch hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde, kann man heute online lesen.
Und man muss sich ja nicht schämen. Vorher hast du mit dem Leserbrief, da ist dein Name, deine Anschrift drin, der Hans-Georg X, ne, aus der So-und-so-Straße in Pforzheim meint, alle Flüchtlinge gehören wieder raus und. Da musst du dann mit deinem Namen, vielleicht auch mit deinem Gesicht, weil andere Leute, die ich kenne, dazustehen. Und heute kannst du jeden Dreck anonym kannst ins Internet stellen.
Wobei selbst der Dreck, also auch die schlimmsten Beleidigungen, zum Teil auch im Internet sogar mit Klarnamen gemacht werden, auch auf Facebook. Aber bei einem Leserbrief ist natürlich auch nochmal ein gewisser ein Denkprozess mit dabei, in dem Sinne, ich habe das jetzt geschrieben und dann muss ich es abschicken, aktiv oder vorbeibringen. Die Reflexion findet natürlich online oft nicht mehr statt. Und dadurch sind diese Diskussionen online immer sehr, sehr viel heftiger und sehr viel polemischer, als woanders geführt werden.
Simon Walter sagt, vor allem das Thema Unterkünfte spalte die Pforzheimer. In den Diskussionen geht es vorwiegend um die Unterbringung der Flüchtlinge. Viele Hausbesitzer fürchten einen Wertverlust ihrer Immobilien. Andere sehen in den Asylbewerbern eine Gefahr für ihre Familie. Dazu noch einmal die beiden Redakteure Simon Walter und Olaf Leuch-Gerstenmeier von der Pforzheimer Zeitung.
Das Wichtigste ist eben, dass man nicht mehr 100 oder 200, für 100 oder 200 Leute die unterbringt oder für die baut, sondern für maximal 40. Das bedeutet natürlich, es sind mehr Standorte in Pforzheim. Und das bedeutet, du hast nicht bloß eine Bürgerinitiative, sondern als dann die Karte rausgekommen ist mit den 14 Standorten, die wir hatten, ne? Dann hast du wirklich gucken können, wie die Einschläge kommen. Batsch, batsch, batsch. Hier eine Initiative, dort eine Unterschriftensammlung. Dort drücken sie ihren Kindern Plakate in die Hand, die dann die Kinder, die armen Kleinen, Kopf größer als ein Schäferhund, aber die müssen sie hochhalten, wenn der PZ-Fotograf kommt.
Also wir wissen von 7 von den 14 Standorten, dass dort nicht unbedingt gleich Bürgerinitiativen, aber zumindest an Unterschriftenaktionen und so weiter gab. Ja. Andere Argumente, und die kommen einfach immer wieder, so klischeehaft sie klingen, sie sind einfach unglaublich. Gerade dieses, aber wir, gucken Sie mal, wir haben ja alle Kinder, viele Töchter, die sind 6, 7, 8, 9 Jahre alt. Was machen wir denn dann in 10 Jahren, wenn die Flüchtlinge immer noch da leben? Sprich, und das wurde am meisten nicht weiter ausgesprochen, aber dann entweder werden sie dann womöglich vergewaltigt oder womöglich, fast noch schlimmer wahrscheinlich für manche Eltern, nachher verlieben die sich noch in so einen. Das ist zum Teil echt schon schlimm. Also die Argumentation ist heftig. Ja.
Auch wenn es einige laute Gegenstimmen gibt, die frisch entfachte Willkommenskultur hat auch vor Pforzheim nicht Halt gemacht. Ende vergangenen Jahres gründete sich das Pforzheimer Willkommensbündnis, das sich in seiner Erklärung klar für Mitmenschlichkeit und Bereitschaft, in Not geratene Menschen zu unterstützen, ausspricht. Auch der Stadtjugendring Pforzheim spielt gerade bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. In Pforzheim gilt dasselbe wie auf Bundesebene. Ohne die Ehrenamtlichen geht es nicht. Neben vielen einzeln agierenden Personen, die von der Diakonie koordiniert werden, ist es vor allem das Forum Asyl, das sich seit Jahrzehnten für Flüchtlinge und deren Belange einsetzt. Gründungsmitglied und Gesicht dieser Gemeinschaft ist Christa Mann.
Das war ganz konkret 1987 im November, sind zu uns in die Stadtkirchengemeinde, also die evangelische Gemeinde an der Stadtkirche, da gehört die Bleichstraße dazu, hat es geheißen, es kommen von der Last in Karlsruhe, also das ist die Landesaufnahmestelle, 40 bis 50 Asylbewerber. Und da hat damals der Dekan Schäfer gesagt, zu mir und zu unserem Gemeindediakon, der war hauptberuflich, ich ehrenamtlich, geht mal dahin und begrüßt die. Und dann sind wir dahin, war ein regnerischer Novembertag, und dann kam ein ganzer Bus mit Menschen. Ja, also es waren sicher so 40, 50, die Hälfte von Kindern, vor allem Kurden. Und wir hatten Butterbrezeln mitgenommen und Apfelsaft und Sprudel. Und in der nächsten Viertelstunde hatte ich also 5 kleine Kinder an der Hand und dann sind wir als erstes zum Kinderarzt. Das war der Kinderarzt Dr. Metzger, wo ich wusste auch, dass der da Verständnis dafür hat und nicht gleich fragt nach Versicherungskarte und so weiter. Ja, so hat's angefangen.
Diese Arbeit macht Christa Mann bis heute. Das Forum Asyl ist zwar kein eingetragener Verein, wird aber auf der Webseite der Stadt Pforzheim in der Rubrik Flüchtlinge als Anlaufstelle genannt. Während dem Interview bekommt Christa Mann immer wieder Anrufe. Manche wollen sich erkundigen, wie sie helfen können. Andere brauchen Hilfe. Die Art der Hilfe, die das Forum Asyl leistet, ist vielfältig.
Also ganz praktisch so mit zum Arzt, mit zu Anwälten, mit zu den Ämtern hier in Pforzheim. In Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk, die ja die Betreuung von der Stadt übernommen hat für die Asylbewerber, Suche nach Kindergartenplätzen, Schule. Also das ganz normale alltägliche Leben. Und im Laufe der Zeit hat sich dann da einfach auch ein Vertrauensverhältnis entwickelt, dass die auch wussten, dass sie immer anrufen können und es wurde auch nie ausgenutzt. Es war also so vor allem also die Begleitung im Alltag.
Der Umgang mit den oft traumatisierten Asylbewerbern ist nicht immer einfach. Wenn es notwendig und möglich ist, versucht das Forum Asyl auch Therapeuten hinzuzuziehen. Das dauere oft sehr lange, sagt Christa Mann.
Das merkt man sehr schnell, ob die reden wollen oder nicht. Und ja, und dann war auch unsere Aufgabe eben auch Psychotherapeuten zu finden, was sehr, sehr schwierig ist, vor allem muttersprachliche. Und es dauert manchmal Jahre. Also manchmal erst, wenn die Abschiebung bevorstand bei Frauen, die vergewaltigt worden sind, dann haben sie erst angefangen zu erzählen. Und das ist dann das Problem beim Gericht, dass der Richter dann sagt, ja, wieso jetzt? Jetzt soll die Abschiebung sein, jetzt kommen sie mit dem. Aber das, inzwischen weiß man das auch, wissen das auch die Ärzte und die Therapeuten, dass die Frauen oft gar nicht in der Lage sind, früher darüber zu sprechen, aus Angst vor der Familie und.
Auch wenn die Polizei nachts bei den Flüchtlingen vor der Türe steht, um eine Abschiebung durchzuführen, wird Christa Mann informiert. Das sind die traurigen Momente in der Flüchtlingshilfe. Bei aller Anstrengung und allen Rückschlägen will sie aber nicht aufgeben. Im Gegenteil, meint Christa Mann.
Ganz einfach, weil es unheimlich Spaß macht, die Menschen kennenzulernen, auch die verschiedenen Menschen, trotz allem Problemen und Schwerem, was auch da dabei ist. Und weil ich denke, wenn ich in einem fremden Land wäre, würde ich mich auch freuen, wenn mir jemand zur Seite steht, ganz einfach.
Auf der einen Seite die Flüchtlingsgegner, auf der anderen die Helfer und Befürworter. Das Thema Flüchtlinge macht deutlich, dass man sich, ob man will oder nicht, irgendwie dazu verhalten muss. Ein Spaziergang durch Pforzheims Fußgängerzone.
Ich habe selber in einem Flüchtlingslager gearbeitet, also das war eine Sporthalle. Ich habe da als Sicherheitskraft gearbeitet und ich muss sagen, ich finde sowas richtig schön, dass Deutschland sowas anbietet, dass unsere Gemeinden sowas anbieten.
Braucht man gleichmäßig verteilen innerhalb Europäischer Union und andere Länder auch.
Machen sich die Flüchtlinge im Stadtbild denn bemerkbar?
Puh, nee, wäre jetzt nicht so, dass es mir auffällt.
Am südländischen Aussehen meistens, weil die aus Syrien und aus anderen Ländern kommen, in der Richtung. Ja, auch so Klamottenstil und wie die sich halt anziehen und die sich preisgeben und ihr Verhalten benehmen und die Gruppen halt, man weiß es einfach.
Ich wohne schon 20 Jahre in Pforzheim und jetzt ist ganz anderes Bild.
Würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, in Pforzheim, wenn man hier mal ganz ehrlich ist, hört man ja eh, gerade in der Innenstadt, also ich wohne im Arlinger, ein bisschen außerhalb, wenn man dann in die Innenstadt kommt, da komme ich nicht so oft hin, hört man ja schon auch sehr viel Nicht-Deutsch sowieso, aber das ist ja schon seit Jahren so, das ist einfach, weil wir halt viele Menschen mit Migrationshintergrund haben und ich wüsste jetzt nicht, dass sich das jetzt akut irgendwie geändert hätte, also kann ich nicht sagen.
Was kann Pforzheim leisten? Ist schon eine Grenze überschritten worden?
Also es kommt drauf an, die Flüchtlinge, wie sie sich verhalten, wie sie hier zurechtkommen. Und die schaden uns hier nicht. Ich lebe immer noch mein Leben hier. Ich kann immer noch einkaufen gehen. Sollen die auch mal was Schönes in ihrem Leben haben. Und ja.
Ich denke schon, dass das noch eine Zahl ist, die man auf jeden Fall wegstecken kann, wie Sie es jetzt gesagt haben. Aber man muss natürlich an die Zukunft denken. Also ich meine, aber das gilt ja für ganz Deutschland. Also man muss irgendwie Pläne haben, wie das weitergehen soll. Weil, ja, wann stoppt es, keiner weiß es. Aber dass es jetzt irgendwie akut eine Gefahr ist, jetzt also auch für Pforzheim, glaube ich jetzt nicht. Nee, warum? Was sollte passieren?
Ich glaube schon, dass Städte, die sowieso schon Multikulti sind, viel einfacher und viel gewohnter den Umgang sind, anstatt irgendwie Städte wie, was fällt mir jetzt ein? Eigentlich ist doch fast jede Stadt in Baden-Württemberg schon Multikulti.
Nicht über, sondern miteinander reden. Das wünscht sich Radu Akin. Er ist zum zweiten Mal in Pforzheim. Bereits während des Jugoslawienkriegs beantragte er mit seiner Familie Asyl. Jetzt, 20 Jahre später ist er wieder hier. Für seine Kinder, wie er sagt.
Wir als Roma, wir werden ganz anders wahrgenommen. Eine muslimische Roma-Familie, das ist was ganz anderes. Es sieht aus, dass es alles in Ordnung ist. Aber zwischen den Leuten gibt es dieses innerliche Hass. Das ist so, ich lache, Mimik, aber die Gestik ist anders. Das Innere ist anders. Und da wird man verrückt.
Die Vorurteile, denen Sinti und Roma ausgesetzt sind, verhinderten es meist, eine feste Arbeit zu bekommen. Um über die Runden zu kommen, arbeitete er als Hilfsarbeiter, erzählt Raku.
Ich bin auf dem Strich gegangen, sagt man bei uns. Es gibt einen Platz. Man geht dorthin, wartet, bis einer kommt. Hilfsarbeit. Wenn er sagt, ey, guck mal, ich muss heute Holz schneiden oder ich muss graben oder ich muss irgendwas machen. So, Hilfsarbeit.
Radu Akin hat einen Job, eine sichere Zusage für eine Ausbildung. Leistungen vom Staat bezieht er keine mehr. Seine drei Töchter sind glücklich in Pforzheim. Die Älteste hat gute Chancen, aufs Gymnasium zu gehen. Sie möchte gern Ärztin werden, sagt sie. In Deutschland eine Möglichkeit. Ist das für ein muslimisches Roma-Mädchen in Serbien ein Traum?
Sie hat angefangen in der Schule, sie hat sich so gefreut. Die war überglücklich, wo sie in der Schule angefangen hat. Und dann wurde sie von den Kindern gehetzt, die Schwarze, die Zigeunerin. Und dann wurde sie irgendwie verdreht. Sie wollte nicht, in 2 Monate haben wir sie hin und her, hin und her, jeden Tag.
Auch wenn die Roma offiziell Teil der serbischen Gesellschaft sind, steht Diskriminierung auf der Tagesordnung. Die Familie seiner Schwester und seine Eltern sind ebenfalls nach Pforzheim gekommen. Seine Schwester musste gehen, der Abschied war dramatisch, es wird nicht darüber geredet. Radus Eltern sind noch in Pforzheim. Aus humanitären Gründen, was in den meisten Fällen mangelnde Transportfähigkeit oder schwere Krankheit bedeutet, dürfen sie vorerst bleiben. Im Januar vergangenen Jahres bekam Radus Familie ihren negativen Bescheid mit der Aufforderung zur Ausreise. Mit Hilfe des Forum Asyl wurde ein Anwalt eingeschaltet. Der Fall liegt seit einem Dreivierteljahr bei der Härtefallkommission.
Ich habe die ganze Zeit versucht, alles zu erklären, alles zu diskutieren. Ich habe alle Unterlagen gehabt. Bundesamt sagt, hier, ihr bekommt Sozialamt in eurem Land mit 29 Euro. Das ist ein Betrag. Den ganzen Monat. Ich weiß nicht, wer leben kann mit 29 Euro. Ich habe gesagt, hier, mein Beweis, ich bekomme gar kein Sozialamt.
Radu Akin ist ratlos. Seines Erachtens hat er alles getan, um ein Bleiberecht in Deutschland zu bekommen.
Und dann habe ich erklärt, hier, mein Vertrag, unbefristeten Betrag und noch das Angebot von der Firma, dass ich mich weiter ausbilde. Und hier, ich arbeite schon ein Jahr. Ich lebe nicht vom Sozialamt, ich bezahle mir alles selbst. Das hat alles nicht gelangt. Und an dem gleichen Tag hat die Richterin die hat nicht einmal gewartet, eine Woche. An dem gleichen Tag hat sie uns Abschiebung gegeben. Keine genügende Asylgründe, weil ich nicht politisch verfolgt bin. Man hat keine Pläne, man kann sich nicht orientieren. Irgendwas zu machen. Man ist so blockiert, es ist eine Blockade und läuft immer mit dieser Blockade. Immer. Es ist einfach im Kopf blockiert und kann nicht planen, kann nichts machen. Es ist alles blockiert.
Radu Akins Frau ist schwanger. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, wissen sie noch nicht. Ob es in Deutschland oder Serbien auf die Welt kommen wird, auch nicht.
Jetzt bin ich wieder in Pforzheim. Unser Asylantrag wurde abgelehnt. Das ist bei allen Menschen aus Serbien so. Wir gelten nicht als politisch verfolgt. Ich lebe gerne hier. Niemand beschimpft mich. Niemand sagt Zigeuner. Meine Kinder fühlen sich hier zu Hause. Wir erleben keinen Hass. Wenn ich an meine Heimat denke, dann habe ich die Natur, die Wärme vor Augen. Aber wenn man Probleme hat, dann nützen die ganzen schönen Bilder nichts. Wenn ich die Möglichkeit hätte, nicht mehr dorthin zurück zu müssen, ich würde es mit beiden Händen unterschreiben. Ich habe für dieses Land gekämpft und alles, was ich bekommen habe, ist ein Arschtritt.
Das traurige Ende dieses Beitrags von Jan Sidney Lutz lässt einen verstummt in die Weite blicken. Zu viele fürchterliche Geschichten ereignen sich jeden Tag. Und diese, von denen man hört, machen gerade mal ein paar Prozent der Realität aus. Und das war es auch schon wieder für heute von Mikroeuropa Tübingen. Unsere Musik stammte heute von der Tübinger Bandinitiative Vollklang. Ein VHS-Musikprojekt mit Flüchtlingen, das sogar die Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge unterstützt. Die Leitung des Projekts hat die Musikerin Katrin Döner. Am 27. Juni, das ist auch ein Montag, könnt ihr das ganze Vollklang-Konzert von der Tübinger Kulturnacht bei Radio Mikroeuropa live in Konzert hören. Natürlich hier auf der Wüstewelle, UKW 96.6 und weltweit als Livestream im Internet. An den Reglern saß heute Fabian Schaller und die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Sondersendung zum Thema Flüchtlinge. Wenn ihr euch für unsere Themen oder unsere Redaktion interessiert, schaut gerne mal auf unserer Homepage unter mikro-europa.de oder unserer Facebook-Seite mikro-europa Tübingen vorbei. Hier halten wir euch auf dem Laufenden. Ich bin Theresa Krampfl und freue mich aufs nächste Mal.